Ihr seid bei Radio X mit der Sendung Radio Sub. Heute soll es um folgendes Thema gehen. Rund um den 27. Januar organisierte die Initiative Nie wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball zum 17. Mal den gleichnamigen Erinnerungstag. Auch in diesem Jahr wurde die Fußballfamilie aufgefordert, an die Menschen zu erinnern, die in der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft verfolgt und ermordet wurden. Der 17. Erinnerungstag gedenkt in diesem Jahr Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus und darüber hinaus aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität verfolgt und diskriminiert wurden. Aus diesem Grund wurde in Kooperation mit Queer Football Fanclubs und dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland einen Blick auf die queere Sporthistorie der letzten 40 Jahre geworfen. Neben Maria Engels, der Vorständin Diversity des SC Janus e.V. in Köln und dem Gründer und Initiator des Come Together Cup Andreas Stiene, geben Thorsten Siebert von Fußballfans gegen Homophobie und Daniel Hofmann von Rosa Panther Nürnberg einen Einblick in die Geschichte und diskutieren über mögliche Entwicklungen. Moderiert wurde der Talkabend von der Journalistin und Moderatorin Frauke Oppenberg. Viel Spaß mit der Talkrunde.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Kick-On-at-Home-Veranstaltung 40 Jahre queere Sporthistorie anlässlich des 17. Erinnerungstags im Fußball. Mein Name ist Carlo Kosok von Kick-In.
Mein Name ist Felicitas Hartmann von der Deutschen Akademie für Fußballkultur.
Genau, und gemeinsam veranstalten wir jetzt schon seit April letzten Jahres die Veranstaltungsreihe Kick-On-at-Home und haben da immer spannende Themen und spannende Gäste. Zunächst möchte ich euch unsere Gebärdensprachdolmetscherin vorstellen. Das ist einmal die Nina, die ihr gerade schon seht. Und dann haben wir noch die Melanie, die dann auch gleich immer im Wechsel gebärden wird. Genau, kommen wir zu den Gästen oder beziehungsweise zum Thema. Wir haben heute wirklich tolle Leute zu Gast und eine davon ist die Journalistin und Radiomoderatorin Frauke Oppenberg und sie wird uns heute durch den Abend führen und dann auch gleich nochmal die Gäste vorstellen.
Wir freuen uns heute sehr, dass diese Veranstaltung in Kooperation mit den Queer Football Fanclubs und dem Lesben- und Schwulenverband in Deutschland stattfindet und wir einen Blick auf die queere Sporthistorie der letzten 40 Jahre werfen. Wenn ihr Fragen habt, entweder hier bei Zoom oder auch bei YouTube, könnt ihr diese Fragen sehr gerne in den Chat stellen. Wir sammeln die Fragen und geben sie dann am Ende der Veranstaltung weiter. Über Zoom habt ihr zudem die Möglichkeit, dass ihr euch am Ende der Veranstaltung per Kamera dazuschaltet und eure Fragen live stellen könnt.
Genau. Ja, wir freuen uns sehr, dass jetzt gleich losgeht. Aber bevor wir an die Moderatorin abgeben, an die Frauke, geben wir nochmal an Sven Kistner von QFF ab. Der macht nochmal so eine kleine Einleitung in das Thema des diesjährigen Erinnerungstags. Und wir sehen uns dann am Ende nochmal und viel Spaß.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Heute am 27. Januar jährt sich zum 76. Mal der Tag, an dem die Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit wurden. Dies ist Anlass, in Demut und Respekt der Opfer, der Überlebenden und ihrer Familien zu gedenken. Dass Auschwitz nie wieder sei, dieser Auftrag ist und bleibt Verpflichtung für uns alle. Im November wurden wir als QFF von der DFL und der Initiative Nie wieder angefragt, ob wir uns am diesjährigen Erinnerungstag beteiligen würden, was wir gerne zugesagt haben. In diesem Jahr gedenkt die Fußballfamilie besonders der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität stigmatisiert und brutal verfolgt wurden. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, lasst uns nun für einen Moment innehalten und still der Opfer des Nationalsozialismus gedenken. Vielen Dank und damit übergebe ich jetzt an Frauke.
Ja, danke dir, Sven. Ja, du hast schon gesagt, nie wieder. Mit dieser Botschaft findet seit 2004 der Erinnerungstag im deutschen Fußball statt. Und nie wieder ist nicht nur Erinnerung, sondern eben auch Ermahnung für die Gegenwart und eine ganz klare Handlungsanweisung, sich gegen jede Form von Diskriminierung stark zu machen. Im Fokus des diesjährigen Erinnerungstages im deutschen Fußball stehen Menschen, die wegen ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität diskriminiert wurden oder werden. Und deshalb wollen wir heute Abend auf 40 Jahre queeren Sport zurückblicken. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Frauke Oppenberg. Ich bin Journalistin und Moderatorin und arbeite für die ARD-Wellen RBB und SWR, also speziell für die Hörfunkwellen Radio 1 und SWR 2. Und meine hoffentlich schlauen Fragen werden heute Abend vier Teilnehmende auf dem Podium, auf dem virtuellen Podium beantworten dürfen. Maria Engels ist Vorständin vom SC Janus in Köln. Andreas Stiene ist der Gründer und Initiator des Come Together Club. Sven Kistner, den haben Sie gerade, oder wir alle schon gerade gesehen, ist der Gründer und der im Vorstand des Vereins Queer Football Fan Clubs und Thorsten Siebert haben wir noch im Bunde von Fußballfans gegen Homophobie. Und damit alle einen ersten Eindruck auch von den Vieren hier in Bild und oder Ton bekommen, möchte ich euch vier bitten, euch kurz mit zwei, drei Sätzen vorzustellen. Vielleicht den Anfang macht mal Andreas.
Ja, mein Name ist Andreas Stiene. Ich bin schon seit meinem 9. Lebensjahr Fußballer. Habe erst sehr spät gemerkt, dass ich schwul bin mit 18. Und war Polizist und habe dann hier in Köln im Jahr 1995 eine schöne Veranstaltung mit vielen, vielen Helferinnen und Helfern auf die Beine gestellt. Und bin da sehr froh, dass es die heute immer noch gibt.
Maria, magst du als Nächste kurz was zu dir sagen?
Ich übernehme dann mal erstmal herzlichen Dank für diese Einladung. Mein Name ist Maria Engels. Ich bin im Leben bei einem Pauschalreiseveranstalter tätig und arbeite ehrenamtlich noch beim SC Janus im Vorstand für Diversity und freue mich da auf die Aufgaben, die auf mich zukommen, weil wir haben noch jede Menge zu tun.
Und der Dritte im Bunde ist der Thorsten. Kann sich Thorsten einschalten?
Ja. Ja, hallo und guten Abend und auch von mir aus vielen Dank für die Einladung. Ich bin Thorsten, habe vor 10 Jahren den Verein Fußballfans gegen Homophobie mitbegründet, bin also von Anfang an bis heute ehrenamtlich dabei und bin ansonsten Sozialarbeiter vom Beruf her und habe halt auch lange Jahre beim LSVD Berlin-Brandenburg für das Thema gearbeitet.
Ja, und Sven haben wir gerade schon gesehen. Der darf sich auch noch mal bitte vorstellen, ein bisschen genauer.
Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Sven Kistner. Ich bin Mitglied des Sprecherrats und Pressesprecher der Queer Football Fanclubs. Wir sind eine Organisation, die sich 2007 das erste Mal getroffen hat von queeren Fußball-Fanclubs in verschiedenen Ländern. Kommen wir sicher nachher noch mal ein bisschen genauer dazu. Ich bin heute als Vertretung quasi hier ursprünglich, in der ursprünglichen Ankündigung hatten wir ja noch Daniel Hoffmann angekündigt. Daniel ist auch bei uns im Sprecherrat von QFF, ist aber daneben auch Vorsitzender der Rosa Panther Nürnberg, eines LGBT-Sportvereins. Und er hat mich noch gebeten, euch noch ein kurzes Grußwort von ihm vorzulesen, wenn er schon nicht dabei sein kann. Und das würde ich jetzt gern schnell noch machen.
Ja.
Ja. Ich bedanke mich herzlich bei den Veranstaltern für die Möglichkeit, an dem Gespräch teilzunehmen, zu einem Thema, das heutzutage wieder wichtiger ist als je zuvor. Ich hätte euch gern nicht nur über die Arbeit von QFF berichtet, sondern hätte auch gerne beleuchtet, wie es um die Antidiskriminierungsarbeit im Profi- und Freizeitfußballsport in Nürnberg, meiner Heimatstadt, aussieht. Leider muss ich heute absagen. Ich gehöre zur Leitung eines ambulanten Pflegedienstes und Corona-bedingt arbeiten wir gerade am Limit. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Immerhin springt mit Sven ein kompetenter Ersatz ein, das werden wir noch sehen, der auch noch mal andere Seiten beleuchten kann, als ich es getan hätte. Viel Spaß und gute Gespräche wünscht euch Daniel Hoffmann.
Dankeschön, Sven. Ich würde auch direkt mal mit dir anfangen mit der ersten Frage. Du hast schon als Kind Fußball gespielt und erst mit Anfang 20 nach einem Kreuzbandriss dann aufgehört, im Verein zu spielen. Das war in den 80ern, Anfang 90er, wenn ich das so richtig überschlagen habe, richtig?
Ja, also die 90er habe ich nur noch ganz, ganz knapp gestriffen. Im 91 habe ich den Kreuzbandriss gehabt und ich habe von frühester Kindheit an Fußball gespielt im Verein bei uns auf dem Land in Nordhessen. Und ja.
Wie war das? Also damals als schwuler junger Mann in einem Fußballverein?
Ja, also man hat es einfach nicht offen gezeigt. Also das war damals, man hat nicht drüber gesprochen. Es wurden natürlich auch immer mal Sprüche gemacht, wobei das bei meinem Verein gar nicht so dramatisch war, muss ich sagen. Da habe ich von anderen viel, viel schlimmere Erlebnisse gehört, aber also bei uns war das eher untergeordnet, aber es war halt einfach auch kein Thema, dass es das Thema Homosexualität im Fußball geben könnte.
Also du hast dich nie geoutet oder nie, ja, hattest kein Coming-out?
Nein, also der Andreas hat ja eben gesagt, dass er mit 18 spät dran war, also ich war noch später dran. Ich bin erst mit Ende 20 dann so in die Richtung gekommen, wo ich das wirklich Freunden und der Familie gegenüber dann auch öffentlich machen konnte.
Maria, ich hoffe, du hörst mich. Ja, du schaltest zu. Du bist erst 2015 Mitglied im SC Janus geworden und hast aber vorher auch schon Volleyball gespielt, aber nicht in explizit schwul-lesbischen Vereinen. Konntest du dich dort offen geben in den anderen Vereinen?
Um ehrlich zu sein, ist auch das nie Thema gewesen, weil der Sport immer im Vordergrund stand. Ich bin nie diskriminiert worden deswegen und kann dahingehend also nichts Negatives berichten. Es ist einfach so gegeben gewesen. Es war auch grundsätzlich, glaube ich, von der Thematik her auch nicht so weit verbreitet. Also auch kein Thema in dem Sinne. Also weder negativ noch positiv.
Aber war es bekannt, dass du lesbisch bist in den Vereinen?
Ja, schon. Also ich habe das jetzt nicht an die große Glocke gehängt, warum auch. Wenn meine Partnerin mich damals abgeholt hat, dann gab es da auch das Küsschen zur Begrüßung. Es ist aber auch das nie ein Thema gewesen. Ich glaube aber auch, dass das bei Frauen etwas anders angesehen wird als bei Männern.
Warum glaubst du das?
Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ich glaube, dass die Pornoindustrie da ihren Teil beigetragen hat. Das ist so meine Vermutung. Ich glaube, das Bild immer noch, also ich glaube für viele auch in Köln, dass zwei Männer sich öffentlich küssen, Händchen halten, ist immer noch ja ein Thema und bei Frauen eher weniger. Also ich selbst habe das eher in Lübeck zum Beispiel, bin ich spazieren gegangen über den Marktplatz. Dort saßen Menschen in einem Café draußen, es war schön draußen, ja, die saßen draußen und haben mit dem Finger auf uns gezeigt, wobei ich mir im Nachhinein habe sagen lassen, dass es dieses Fingerpointing wohl auch mit dazugehört, also es ist nichts Schlimmes. Insofern kann ich das jetzt auch im Nachgang nicht als negativ oder positiv bewerten und lasse es einfach mal so stehen. Und bei Männern ist es das weiß ich von meinen Freunden, von meinen schwulen Freunden, die haben schon auch hier in Köln, mögen sie das nicht zeigen, weil sie Angst haben, dass sie deswegen blöder angeguckt werden oder gar angefeindet werden. Deswegen unterlassen sie es von vornherein. Und ansonsten denke ich, außerhalb Kölns es ist immer noch ein komisches Bild, weil wir dieses Bild einfach nicht gewöhnt sind, genauso wie wir das Bild nicht gewöhnt sind von zwei Männern und einem Kind.
Thorsten, wie war das bei dir? Auch du hast Volleyball gespielt, wie Maria, aber du bist auf dem Dorf groß geworden, bei Braunschweig. Wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Erfahrung.
Das stimmt. Kleines Dorf am Stadtrand von Braunschweig und angefangen habe ich tatsächlich mit Fußballspielen als Kind, aber mit ungefähr 12 habe ich eigentlich schon wieder aufgehört mit Fußballspielen. hatte da nicht mehr so die Lust drauf und bin dann zum Volleyball gekommen. Es war aber zu der Zeit auch altersmäßig noch überhaupt gar keine Frage für mich. Also Thema Coming Out kam dann auch deutlich später, so dass ich mich damit eigentlich im Rahmen des Dorflebens überhaupt noch nicht beschäftigt habe oder beschäftigen musste. Insofern hat es da einfach noch gar keine Rolle gespielt.
Wann spielte es denn dann eine Rolle?
Das Coming Out so wirklich eine Rolle spielte eigentlich erst im Studium. Also für mich selber hatte ich das früher klar, aber dass ich das so dann nach außen vertreten habe, also das wirkliche Coming Out, das war dann tatsächlich zu Studienzeiten und zu der Zeit habe ich dann aber schon in Hannover gelebt, auch keine Weltstadt und nicht gerade, naja gut, aber natürlich ein ganz anderes Umfeld, studentisches Umfeld in Hannover, wo das relativ problemlos dann verlaufen ist.
Auch ein sportliches Umfeld? Hast du da auch im Verein gespielt? Ne?
Ich habe zu der Zeit tatsächlich weiterhin Volleyball in meinem Dorfverein gespielt, weil die Entfernung jetzt nicht so wahnsinnig groß war. Ich zwar nicht jedes Training geschafft habe, aber zumindest jedes Punktspiel am Wochenende. Und insofern hat es dann im Bereich Sport immer noch keine große Rolle gespielt. Außer, dass natürlich dann Stück für Stück die Leute in meiner Mannschaft davon wussten. Aber die Mannschaft war gleichzeitig zur Hälfte auch Freundeskreis und deswegen war das einfach auch noch völlig unproblematisch, trotz dass es dann immer noch der Dorfverein war.
Andreas, du bist heute der Älteste. Ich hoffe, ich darf das sagen.
Du darfst das.
Aber auch, danke. Aber um das direkt mal auszugleichen, du bist auch derjenige, der in seiner Sportlerkarriere am weitesten gekommen ist. Du hast Fußball in der Landesliga gespielt, aber dich nie zum Coming Out getraut. Wie alleine hast du dich gefühlt?
Ja, teilweise habe ich mich sehr, sehr alleine gefühlt. Ich habe sogar viele, viele Jahre gedacht, ich bin überhaupt der einzige schwule Fußballer auf der ganzen weiten Welt. Und ich habe, gerade der Svenno hatte gesagt, mit 18, ich habe es mit 18 für mich selber festgestellt, dass ich schwul bin. Aber aus dem Schrank gekommen bin ich erst, da war ich in Köln, da war ich schon 26, 27. Da habe ich so angefangen, ein Coming-out zu haben. Viele in meiner Familie wussten das da aber auch noch nicht. Und also das war im sehr, sehr kleinen und überschaubaren Kreis. Und ich hatte halt in der Zeit in Essen eine tolle Zeit bei einem tollen Verein und war ja auch bei der Polizei, habe da auch in der Polizeiauswahl Fußball gespielt. Und ich glaube, wenn das damals rausgekommen wäre, wäre das nicht sehr schön gewesen, so Mitte der 80er. Das habe ich sein gelassen. Ich habe in der Bezirksliga auch vorher gespielt, war da sogar schon Kapitän mit 23 und hatte immer eine relativ große Klappe und habe immer gecheckt, wie ist denn hier so die Situation und habe auch mal sogar tatsächlich ab und zu mal einen schwulen, feindlichen Spruch selber gemacht, um zu gucken, wie reagieren die anderen darauf. Und das war meistens nicht so toll. Und deswegen kam das für mich, ich war mir immer sicherer, dass es gut ist, dass ich es für mich behalte.
Also, du hast gerade schon gesagt, du warst bei der Polizei und auch da hast du deine sexuelle Orientierung geheim gehalten. Das muss ein ständiges Versteckspiel gewesen sein.
Also, ich war ein permanenter Schauspieler. Also, und das war sehr, sehr anstrengend. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für Menschen, die so leistungsorientiert an den Fußball denken. Ich glaube, dass wenn du dich immer damit beschäftigst und du denkst jeden Tag daran, dass du schwul bist, ja, und Fußball spielst und dass du dich verstellen musst und dass irgendeiner dich nicht irgendwo sehen darf oder irgendwo rauskommen sehen darf, aus der Disco oder wo auch immer, dass das sehr, sehr energieraubend ist. Und ich glaube, es gibt sicherlich eine ganze Menge schwuler Fußballer und wenn die frei leben könnten, dann wären die für ihre Mannschaften noch eine ganze Ecke stärker. Davon bin ich ziemlich überzeugt, weil ich glaube, ich wäre auch, es hört sich vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar an, aber ich glaube, ich wäre vielleicht noch ein besserer Fußballer gewesen, wenn ich mich von Anfang an frei gefühlt habe. Weil ich habe gemerkt, als ich später dann in einer schwulen Mannschaft gespielt habe, da war ich im relativ hohen Alter, habe ich noch relativ gut Fußball gespielt. Und deswegen, das ist so, naja, eine Überlegung von mir.
Als du dann deinen Dienst bei der Polizei quittiert hast, Anfang der 90er und dann von Essen nach Köln gezogen bist und dann plötzlich offen schwul leben konntest, war das eine Befreiung für dich?
Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, ich habe mir ja einen neuen Job gesucht und den habe ich auch durch einen einen Bekannten, also einen schwulen Bekannten von mir bekommen. Der war damals in einer Immobilienfirma. Und der Chef war hetero und hatte mit mir ein offenes Gespräch geführt. Und ich habe zum ersten Mal eben dazu wirklich sagen können, ja, ich bin schwul. Und das war vom ersten Tag an für meinen Chef, wo ich übrigens dann 24 Jahre sehr, 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 sehr happy war, dass ich da gearbeitet habe. Der ist so offen damit gleich umgegangen. Das war für mich total, das war toll. Und das war so der erste Step nach Köln. Und ja, dann war es für mich wirklich so, dass ich, wie gesagt, ich habe immer noch gedacht, ich wäre der einzige schwule Fußballer. Und dann habe ich irgendwann im Jahr 92, ich war Anfang 92 nach Köln gekommen, habe ich auf einmal in einer Zeitung gelesen, schwule Fußballer gesucht, eine Anzeige. Ich habe gedacht, wie, die Anzeige habe ich doch gar nicht aufgegeben, wie kann das denn sein? Und habe ich mich dann beim Cream Team Cologne, war ich der Erste, der sich bei Rolf und Sascha damals, die hatten die Anzeige aufgegeben, gemeldet hatte. Und wir waren dann viele Jahre eine tolle schwule Fußballmannschaft, die dann auch Teil des SC Janus geworden ist.
1992, und wir gehen jetzt nochmal 12 Jahre zurück. Maria, du bist Vorständin im ältesten deutschen queeren Sportverein, dem SC Janus in Köln. Du hast die Anfänge zwar selbst nicht miterlebt, 1980 ist der Verein gegründet worden, aber du kannst uns trotzdem was darüber erzählen, wie das war.
Die ersten Gehversuche endeten damit, dass es im Vereinsregister eingetragen wurde, 1980, um genau zu sein, am 8. März. Wir hatten letztes Jahr unser 40-jähriges Bestehen. Ja, dass wir leider nicht so feiern konnten, wie wir das geplant hatten. Ja, am Anfang war halt die Idee geboren. Dann wurde der Verein damals erstmal ein Volleyballverein mit einigen schwulen Männern gegründet. Und so nach und nach hatten halt auch Frauen Interesse bekundet. Und es kamen halt noch Sportarten wie Gymnastik, Badminton und was gab es dann noch? Ich habe es vergessen. Dazu und die Frauen dann auch, und ich glaube 1992 war es schon soweit, 95 war es dann soweit, dass es sogar die erste Frauenbeauftragte gab, und so nahm das Ganze seinen Lauf. Und ich weiß nicht, ob es an Köln gelegen hat, dass es so eine Hochburg der Homosexuellen geworden ist. Ich war da damals nicht in Köln ansässig. Aber es ist fast zum Selbstläufer geworden. Ich denke, dass die Menschen da halt auch ihren Raum gesucht haben und der SC Janus das entsprechend geboten hat.
Das war am Anfang ja gar nicht so klar, dass der SC Janus ein schwul-lesbischer Sportverein werden sollte, also ein expliziter. Manche Sportler, die sich da 1980 engagiert haben, die also in dieser ersten Gruppe der Sportler waren, aus denen dann ein Verein werden sollte, die wollten diese explizite Benennung gar nicht. Warum nicht?
Meine Idee davon ist, dass eben halt Anfang der 80er das Thema Homosexualität noch gar nicht so breit getreten war und das auch nicht besonders gut angesehen war. Wann ist denn dieser Rock Hudson gestorben? Der ist doch erst 85 gestorben und dann kam das AIDS-Thema auf und somit hatte Homosexualität erstmal Präsenz, glaube ich, auch in den Medien. Ich habe das, da war ich Kind, Herrschaftszeiten. Und ich vermute, ja, dass es eben daher irgendwie rührte, um halt nicht gesehen zu werden, aber trotzdem seinen Raum zu haben, trotzdem untereinander sein zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass man angefeindet wird. Oder ich weiß nicht, was es da noch für Probleme gegeben hat.
Vielleicht kann Andreas uns auch noch ein bisschen weiterhelfen, weil Andreas, du bist ja auch dann über den Umweg Cream Team Cologne zum SC Janus gekommen.
Ja, also wie gesagt, wir hatten uns, 92 war das, glaube ich, im September hatten wir uns gegründet und das war dann erstmal so eine ganz, wie soll man sagen, informelle Geschichte. Wir haben uns da immer am BWL-Gebäude der Uni getroffen, Bachmer Straße da irgendwo, haben da ein bisschen rumgekickt. Aber als wir dann wirklich so anfangen wollten, so mal gegen Gegner zu spielen und ein bisschen mehr zu trainieren und so weiter, da war es für uns doch sehr, sehr naheliegend und auch vernünftig, in den SC Janus dann damals einzutreten. Und das war dann, wie gesagt, wir sind Anfang 94 eingetreten. Also so ganz genau habe ich es mit den Zahlen nicht. Da gibt es einen bei uns, Rolf Emmerich, der wird mich jetzt geißeln, wenn er das guckt. Aber so ungefähr, ich glaube, ab 94 haben wir dann im Janus. Wir hatten so ein Jahr so nur rumgekickt und dann wurde es ein bisschen, wie soll man sagen, dann sind wir auch ein paar Jahre später der bunten Liga beigetreten, haben dann auch regelmäßige Trainingszeiten in Chorweiler gehabt und auf der Sportanlage da und ja, das war das.
Eine Frage in die Runde und ich weiß nicht, wenn die anderen beiden, die jetzt gerade ihre Kameras nicht anhaben, auch was dazu sagen möchten, gerne mal kurz sich da reinschalten. Was war damals, also in den 80ern und in den 90ern auch noch wichtig, dass der Verein einen sicheren Raum bietet, also den in einer Gemeinschaft, in der man sich unter Gleichgesinnten fühlt und da nicht mehr anders fühlt? Oder auch eher die Außenwirkung, die Öffentlichkeitsarbeit?
Also ich kann, Frage. Ich kann ja auch noch mal kurz, also es ist schon so, dass man gerade ich habe ja auch an den Gegens 94 und 98, also 94 in New York und 98 in Amsterdam und 2002 sogar in Sydney teilgenommen. Und da hat man sich immer unter seinesgleichen schon sehr wohl gefühlt. Da wurde man halt, da war das eben so. Schwule, Lesben, Transmenschen untereinander haben einfach gemeinsam Sport gemacht, war super. Und das war schon etwas, was es ausgemacht hat. Aber wir vom Cream Team wollten zum Beispiel schon auch dann relativ rasch nicht mehr nur auf schwule Fußballturniere irgendwo in Deutschland eingeladen werden, sondern wir wollten tatsächlich auch gegen andere Fußballteams hier aus der Stadt spielen und andere gesellschaftliche Gruppen. Das war schon so fast so ein bisschen so ein Urgedanke bei uns. Hm.
Wie war das bei den anderen? Maria vielleicht noch? Also nee, okay, dann...
Ich kann da nicht wirklich was dazu sagen. Kannst du nicht wirklich
was dazu sagen, weil du erst 2015 dazugekommen bist zum ersten
Mal. Ganz genau.
Ja. Aber wie ist es heute? Also wenn du 2015 Mitglied des SC Janus geworden bist, was hast du dort gesucht und gefunden?
In erster Linie wollte ich mich beim Volleyballspielen halt auch mit Frauen messen und nicht nur immer mit Männern oder gegen Männer spielen. Und dort habe ich dann halt eine wunderbare Frauenmannschaft auch gefunden. Und ansonsten finde ich, das Miteinander ist einfach ein ganz anderes als in den Heterosportvereinen. Ich empfinde es als mehr Augenhöhe, als mehr Respekt, Familie, also für mich ist der SC Janus auch Familie mit seinen Mitgliedern, mit denen ich da fast tagtäglich so lange bin. Es ist einfach ein anderes Miteinander. Also es ist Respekt, es ist Verständnis, es ist Toleranz da, Vertrauen, das ist alles ganz anders als
als früher. Thorsten, du hast mir erzählt, als du mit Anfang 30 nach Berlin gezogen bist, wolltest du eigentlich auch dort beim schwul-lesbischen Sportverein Vorspiel Volleyball spielen. Da ist es aus zeitlichen Gründen nicht zugekommen. Aber warum hast du dich dann damals nach vielen Jahren in nicht explizit schwul-lesbischen Sportverein für einen schwul-lesbischen Sportverein interessiert?
Anders. Es war spannend für mich, überhaupt das erstmal zu sehen, dass es sowas gibt. Also ich könnte bis heute nicht sagen, ob es zu meiner Zeit in Hannover das dort gegeben hätte. Weiß ich einfach nicht, weil war nicht von Interesse, habe ich mich nie mit beschäftigt. Und dann habe ich halt von Vorspiel gehört und mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Es war eher der Gedanke, darüber vielleicht schneller in Berlin Fuß zu fassen. Also wirklich eher der soziale Gedanke, Sportverein funktioniert natürlich immer gut, Kontakte zu bekommen. Und wenn es dann noch ein schwul-lesbischer Sportverein ist, vielleicht schneller anzukommen. Es hatte weniger den Hintergrund oder Aspekt, Sport nur in einem Schutzraum ausüben zu können. Ich habe mir da tatsächlich gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil es ging ja sogar auf dem Dorf und es hat nicht wirklich jemanden interessiert. Es war eher der Gedanke, in Berlin anzukommen und Kontakte zu knüpfen. Hm.
Also die Frage wird sich vielleicht nicht unbedingt jetzt Anfang der 80er gestellt haben, aber dann doch später auch immer häufiger. Warum eigentlich Abgrenzung? Warum braucht es Abgrenzung? Warum ein explizit schwul-lesbischer Sportverein und warum kann man nicht in einem anderen Sportverein Sport treiben? Also ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, ich habe Mitte der 90er war ich auch mal kurzzeitig beim SC Janus in Köln, als ich dort studiert habe. Und diese Frage musste ich mir von meinen Eltern ja auch dann gefallen lassen. Also warum musst du in diesem Verein? Warum nicht in einen stinknormalen Volleyballverein? Und ich habe auch nur die Antwort finden können, ich möchte endlich mich in einem Raum bewegen, in dem ich nicht der Sonderling bin. Kannst du das, also ist das für dich auch eine Option, dass das ein Beweggrund gewesen ist?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich der Allerbeste bin, um dafür Auskunft zu geben, weil ich halt nie in einem schwul-lesbischen Sportverein war. Aber der Gedanke, ja, das stimmt. Also ich glaube, es war sicherlich in den 80ern ein komplett anderes Umfeld, wo wirklich auch der Schutzraum ganz, ganz wichtig gewesen sein wird. Das war jetzt vielleicht in den 2000ern, als ich nach Berlin gekommen bin, wirklich nicht mehr so das ganz große Thema, zumindest nicht bei mir. Aber dieses sich einfach frei bewegen können, nichts erklären müssen, völlig normal darüber reden zu können, dass man halt vielleicht mit seinem Freund und nicht mit seiner Freundin im Kino war oder dergleichen. Ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Beweggrund ist für viele Menschen, auch heute noch in diese Sportvereine explizit zu gehen. Und da geht es, glaube ich, heute nicht mehr so sehr um Abgrenzung.
Andreas, du hast 1995 den Come Together Cup gegründet und das war, Auslöser waren ein Freundschaftsspiel ein Jahr zuvor. Und zwar zwischen dem Cream Team Cologne, also deiner Fußballmannschaft, und einer Polizeimannschaft, also einer Mannschaft der des Polizeisport Köln. Was war das für ein Spiel?
Ja, dieses Spiel war sicherlich was ganz Besonderes für mich. Das war halt die Polizeiauswahl Köln. Und wie ich vorhin schon kurz sagte, ich habe natürlich in meiner Zeit vorher bei der Polizeiauswahl in Essen gespielt. Und da hatte man immer mal Landesmeisterschaften. Und dementsprechend wusste ich, was das für eine Truppe ist und dass die sehr gut sind, fußballerisch. Und ich wusste noch aus meiner Zeit in Essen, dass die auch so schon ziemlich viel Selbstvertrauen haben. Und dann war es eben toll, dass wir dieses Spiel hinbekommen haben. Wir haben bis kurz vorm Anstoß tatsächlich geglaubt, die kommen vielleicht gar nicht, weil das ist denen doch zu blöd, jetzt hier gegen eine schwule Fußballtruppe zu spielen. Ja, und dann sind sie doch tatsächlich, wir waren in Köln-Weiden auf einem schönen Rasenplatz. Und dann sind sie gekommen und dann haben wir gegen die gespielt. Und wir haben sehr lange 1-0 geführt. Und kurz vor Schluss haben sie dann den glücklichen 1-1 Ausgleich gemacht. Und nach dem Spiel kamen so ein, zwei doch auf mich zu und sagten, hör mal, wir kennen uns doch irgendwie, du warst doch, hast du nicht früher in Essen? Ja, sag ich, ich habe in Essen Fußball gespielt. Und dann frage ich, was spielst du denn da in der schwulen Truppe mit? Man merkt mein Ruhrpott-Slang immer noch, glaube ich. Was spielst du denn da in der Truppe mit? Ja, sag ich, ich bin halt schwul und ich bin auch schon
Andreas,
ein bisschen...
jetzt haben wir gerade, glaube ich, keinen Ton von dir. Ich hoffe, das ist...
Oh, echt?
Hören wir dich noch?
Mir
liegt.
Ja.
Carlo, höre ich auch nicht, es hängt.
Das müsste bei dir sein, Frauke.
Ich habe jetzt gerade eine Meldung, die Internetverbindung ist instabil. Okay, dann bin ich es.
Okay. Boah, da bin ich froh.
Mehrfamilienhaus in Berlin. Also, und es ist abends um 19 Uhr. Jetzt fangen alle an, hier die Streamingdienste abzurufen. Dann wird es schwierig.
Und wie gesagt, aus dieser Geschichte ist es dann so gewesen, dass ich nach dem Spiel tatsächlich länger mit dem damaligen Teamchef dieser Polizeiauswahl Köln gesprochen habe. Und der hatte mir dann gesagt, dass gerade eben ein ganz neuer Polizeipräsident hier in Köln ans Ruder gekommen ist, mir den Namen damals gesagt. Und sagte, der ist total nett und offen. Und ich sagte, zu meiner Zeit, ich hätte mir dann in Essen nie vorstellen können, dass ich den Jungs sage, dass ich, ja, sagte, ich weiß auch nicht, ob das geklappt hätte hier in Köln oder so. Und aus dieser Idee aber dieses Spiels, was das erste schwule Fußballspiel zwischen einer Polizeimannschaft und einer schwulen Mannschaft war, weltweit, ist dann wirklich bei mir so ein bisschen der Funke übergesprungen zu dieser Idee, Mensch, dann könnten wir doch, wenn das möglich ist, ist doch vielleicht noch viel mehr möglich. Und ich hatte dann auch immer wirklich, für mich war mir wichtig, dass wir nicht als einzige Minderheit in einem Turnier mitspielen, sondern andere Minderheiten dabei sind, Medien dabei sein sollten, also die Stadtgesellschaft eine bestimmte Rolle spielt. Und der Mann übrigens, der da der gerade Polizeipräsident geworden war, ganz frisch, war Jürgen Rothers und der ist bis heute unser Schirmherr seit 25 Jahren.
Also mit welcher Intention bist du da dann mit dem Come Together Club an den Start gegangen, die Abgrenzung wieder aufzuheben?
Ja, also ich fand eben gerade diese, ich hatte, wie gesagt, wir waren wirklich eine tolle Mannschaft, wir waren sehr erfolgreich auch, haben die G-Games in New York gewonnen und so. Und trotzdem war bei diesen G-Games mir immer so im Hinterkopf dieses, warum sind denn hier wir haben im Central Park unser Endspiel gehabt, damals gegen London. Und es waren keine anderen Zuschauer da, es waren nur Schwule und Lesbische und Transmenschen waren da, haben sich das angeguckt, war toll, war auch gut besucht, aber so hat sich keiner dafür interessiert. Und das fand ich schade, weil ich finde, der Fußball hat eine wahnsinnige gesellschaftliche Bedeutung und mir war wichtig, dass wir da eben ein bisschen aus unserem Bereich, aus unserer Blase sozusagen, wie man heute immer sagt, ein bisschen rausgehen und auf andere zugehen und denen auch mal die Möglichkeit geben, überhaupt gegen uns zu spielen und überhaupt zu erfahren, wie es ist, eben auch mal gegen eine schwule Fußballmannschaft zu spielen und seine Klischees vielleicht da auch, ich sag mal, aufheben zu können. Und deswegen, damals war die Mannschaft hier, mein Dreamteam, die haben da total super von Anfang an hinter mir gestanden. Ganz viele haben da ganz toll dran mitgearbeitet. Es ist ja nicht immer eine Person, sondern da sind ganz viele, die seit zig Jahren dabei helfen. Und aber der Gedanke ist tatsächlich, auf andere proaktiv zugehen, sie einladen, uns kennenzulernen. Es gibt immer bei uns auch so einen Slogan, gegeneinander Fußball spielen, miteinander reden und zusammen feiern. Gemeinsamer geht es nicht, das ist der Come Together Club.
Und das Konzept ist aufgegangen, also wir schreiben jetzt das Jahr 2021, in diesem Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber zuletzt waren es 72 Teams, gleich viele Frauen wie Männer, 20.000 bis 25.000 Zuschauer an einem Tag und du hast ein paar Fotos mitgebracht,
Die
würden wir uns mal gerne anschauen, um so ein bisschen in die Stimmung einzutauchen.
Ja, also hier ist eine abendliche Aufnahme. Wir haben abends zum Abschluss, nachdem die Siegerehrung stattgefunden hat, auf der Bühne immer ein Bühnenprogramm. Und dann zieht sich natürlich alles so zwischen den beiden Adelbauten am Rheinenergiestadion, kommen viele Menschen zusammen und feiern mit uns eben einen tollen Abend noch zusammen. So, das geht meistens bis 22 Uhr. Und es ist der Come Together Cup. Wir haben wenn das stattgefunden hat, da haben wir schon 210 Turnierspiele an dem Tag gespielt. Ja. Das ist absolut, ich weiß gar nicht, also sind halt natürlich auf Kleinfeldern und Kurzzeitspiele und so weiter. Aber wie gesagt, es ist unsere Schiedsrichter, wir haben 30 Schiedsrichter, die sind so großartig und eine tolle Turnierleitung, tolle Helfer.
Müssen mal kurz erklären, also das ist ein Foto, was von der Bühne aus
in Richtung der Spielfelder, rechts und links sind die Spielfelder und im Grunde ist die Mitte sozusagen so unser Boulevard der Vielfalt, von dem man von der Aachener Straße aufs Stadion zugeht.
Ist rappelvoll, also es ist wirklich sind ein Meer von Menschen, sieht man.
Ja, und rechts geht es auch noch gut weiter. Und also ist schon, ist immer, also wir sind happy.
Ja, dann noch ein weiteres Foto?
Ja, das ist eine Spielszene aus. Wir haben, wie gesagt, 210 Turnierspiele, aber ein einziges lustiges Spiel. Da nehmen wir uns sozusagen, da machen wir genau diese Thematik, ja, Schwule können kein Fußball spielen, Lesben sind alle super Fußballerinnen und all genau diese Klischees, die werden in diesem Spiel, das ist der Promi-Spaßkick, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Man sieht übrigens oben rechts im Bild den berühmten Manni Breukmann, der das Spiel immer live kommentiert.
Er sitzt auf dem
Karnevalswagen von, ja genau,
und Karnevalswagen. Und darum hat den Überblick und schaut auf das Feld runter, wo einmal in Orange, einmal in Blau gespielt wird.
Die Teamdamen sind, da spielt in Orange spielt die homogene Ballkultur und in Blau spielt das Team latente Talente. Und
Ich habe eine Frage. Ja. Was ist das für eine Mannschaft?
Das sind Spaßmannschaften.
Spaßmannschaften.
Ja, die treffen sich nur einmal im Jahr zu diesem Spiel. Und die machen viel Unsinn zusammen.
Ah.
Und das Gute ist, da spielen Frauen und Männer in einem Team eben gemischt.
Frauen und Männer müssen strikt getrennt
werden. Auch, natürlich auch Transpersonen und natürlich unsere. Und natürlich.
Also jetzt, als Ahmed Klaasbauer würde ich feststellen, es heißt nicht Transgender, so, es heißt Transformer.
Entschuldigung einmal.
Zweitens, Frauen und Männer können man nicht trennen, Frauen gehören in die Küche, Männer.
So, das Hallo. Tut uns leid. Ich hab, ja, tut uns leid, das kann man leider nicht verhindern. Das.
Carlo, bitte leise sein.
Carlo, Fresse.
Bitte leise sein. Hallo,
Allah ist Akbar. Allah Akbar.
Mein Gott.
Ich habe jetzt einmal alle stumm geschaltet. Das tut mir sehr leid. Ich versuche, die Person gerade einmal zu entfernen und natürlich auch zu melden. Okay, ich würde jetzt einmal wieder Frauke die Stummschaltung aufheben.
So, ich hoffe, man hört mich wieder. Ohne weitere Störung. Wow.
Ja.
Kurz gekapert worden in unserem Gespräch.
Ja, ich würde auch mal sagen, wir haben auch noch Leute im Warteraum mit komischen Namen, dass wir jetzt bei Zoom niemanden mehr reinlassen. Wer jetzt noch zuschauen möchte, geht einfach bei YouTube, zu YouTube und guckt dort weiter. Und kann mich nur dafür entschuldigen, das können wir leider nicht kontrollieren.
Vielleicht sagen wir an der Stelle noch mal ganz kurz, also alle, die Fragen haben, können die Fragen auch gerne in den Chat oder in die Kommentare bei YouTube schreiben. Wir werden am Ende unserer kleinen Runde hier auch nochmal dann die Fragen aus dem virtuellen Publikum dann beantworten. Ups, gerade ein bisschen geflasht. Okay, Andreas, wir haben jetzt ein paar wirklich schöne Fotos gesehen von dem Turnier und damit erzeugt er auf jeden Fall eine Menge Sichtbarkeit. Das konnte man auf jeden Fall an dieser Riesenmenge von Menschen sehen. Sven, Sichtbarkeit erzeugt ihr mit dem queeren Fußball-Fanclubs auch? Im Stadion kann man aber wahrscheinlich von sicherem Raum in dem Sinne, wie queere Fußballvereine oder queere Sportvereine ihn bieten können, nicht so reden. Welche Erfahrung mit Homophobie hast du im Stadion gemacht? Jetzt müssten wir ja dein Mikrofon wieder anmachen.
So, jetzt geht's wieder. Okay, ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich in den Stadien, wo ich mich bewege, äußerst selten solche Vorkommnisse bemerkt habe.
Was heißt denn in den Stadien, in denen du dich bewegst?
Gut, also die Kurven, in denen ich mich bewege, sind die Kurven beim FC Bayern München. Und ich lebe seit etwas mehr als 11 Jahren in der Schweiz, hier beim BSC Young Boys in Bern. Und die beiden Kurven, ja, die sind sehr aufgeklärt und da kommt sowas also praktisch nicht vor, nicht mehr vor. Das kann auch sein, dass das früher anders war. Kann oder mag ich mich aber nicht mehr unbedingt dran erinnern. In meiner nordhessischen Heimat war ich häufiger zu Gast bei Hessen Kassel. Früher mal in der zweiten Bundesliga, mittlerweile in der Regionalliga. Da war es schon eher mal der Fall, dass sowas vorgekommen ist. Gab auch ein Beispiel, das ist jetzt 6-7 Jahre her, da wurde, war ich eben mit meinem Partner, mit dem Simo, da beim Spiel und da wurde so ein paar Reihen vor uns in der Kurve, wurde halt eben irgendwie so ein Du Schwuchtel oder irgend sowas gerufen. Und wir, Simo und ich, wir haben eben darauf reagiert, dass wir einfach beim nächsten Tor für den KSV, während wir gejubelt haben, uns auch geküsst haben. Und das hat dieser Mensch dann auch gesehen und dann war er auch ruhig. Das ist natürlich eine Art von Reaktionen, ja, die macht man nicht, wenn man als 16-, 17-Jähriger da gerade so seine eigene Sexualität erkennt. Aber also ja, wir gehen da relativ selbstbewusst mit um.
Du hast 2005 den Fanclub Queer Pass Bayern gegründet. Warum ein explizit queerer Fanclub? Warum bist du nicht in einen bestehenden Fanclub eingetreten?
Also ich habe ihn nicht alleine gegründet, ich habe ihn mitbegründet. Wir haben uns damals über eine schwule Plattform, Internetplattform kennengelernt, eben verschiedene Bayern-Fans, und dann haben wir uns dann eben mal in München getroffen und dann haben wir den Fanclub gegründet. Waren ja beileibe nicht der erste in Deutschland. Ja, die Frage, warum ein queerer Fanclub, die ist uns tausendmal gestellt worden, und zwar unter anderem von anderen Fanclubs, aber natürlich auch in Gesprächen mit Presse, Funk und Fernsehen kam diese Frage eben immer mal wieder. Für uns gibt es da eigentlich nur eine Antwort drauf. Also es gibt ja zum Beispiel auch einen Bayern-Fanclub Oberfranken. Warum gibt es den? Weil Oberfranken der gemeinsame Nenner ist, den diese Menschen haben. Die sind alle Bayern-Fans und der gemeinsame Nenner ist, dass sie alle aus Oberfranken kommen. Ja, und bei uns ist es eben einfach so gewesen, dass wir alle schwul, lesbisch, queer, LGBT waren oder sind. Wobei wir auch offen sind für alle Menschen. Also man muss nicht LGBT sein, um Mitglied zu werden. Und das war uns eben dann auch immer wichtig. Das ist eben einfach so ein gemeinsamer Nenner, den wir haben. Mhm.
Welche Reaktionen habt ihr vom Verein bekommen, vom FC Bayern?
Anfangs gab es so direkt vom Verein keine direkte Reaktion. Wir sind dann, das war, ich denke, Ende 2005, bin aber nicht ganz hundertprozentig sicher, auf den Verein zugegangen und haben uns als offizieller Fanclub registrieren lassen. Und das ist auch einfach durchgegangen. Also da musste man eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen, glaube mindestens 10 Personen und ein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin. Und also das war einfach mehr so ein Verwaltungsakt, den es damals zu erfüllen gab. Und,
aber keine Reaktion ist eigentlich auch, es hätte ja auch mal eine positive Reaktion geben können.
Ja, also es gab damals keine direkte Reaktion. Inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt.
Inwiefern?
Ja, der Verein ist mittlerweile sehr offen, was das Thema angeht, ist auch mit dem Fanclub und mit dem Vorstand dem aktuellen Vorstand des Fanclubs in relativ engem Kontakt. Das geht sogar bis zum Büro vom Herrn Rummenigge und auch Herrn Rummenigge selbst, der auch bei der letzten Jahreshauptversammlung des FC Bayern im letzten Sommer auch darauf aufmerksam gemacht hat und dann auch den Spruch "Mir san bunt" geprägt hat während der Hauptversammlung. Und jetzt auch zum Erinnerungstag ist der Verein auch wieder dabei und wird auch die Allianz Arena wieder in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Also da ist man schon ein gutes Stück weitergekommen. Aber am Anfang war das einfach, ja, man hat uns akzeptiert, toleriert, aber ist auch nicht weiter drauf eingegangen.
Ja, es ist die ganze Bundesliga, die bei diesem Tag.
Genau.
Thorsten, was war für euch Anlass? Also das ist ja eigentlich so der jüngste Verein jetzt hier im Bunde. 2011 habt ihr Fußballfans gegen Homophobie gegründet, und zwar immer eher so eine Graswurzelbewegung. Was war der Anlass?
Ah, jetzt bin ich auch freigeschaltet. Am Anfang war das nicht mal eine Bewegung. Der Ursprung war eigentlich anders. Also entstanden ist das Ganze bei Tennis Borussia Berlin, die sich schon jahrelang auch mit anderen sozialen Themen beschäftigt haben und 2011 dann sich überlegt haben, in dem Jahr was zum Thema Homophobie im Fußball zu machen. Und da haben sich dann Fans zusammengetan, zu denen gehörte ich noch nicht in der Minute, und haben dieses Banner gemalt, was dann durch Europa getourt ist und durch Deutschland getourt ist. Es war sehr aufwendig, es hat Stunden gekostet, und dann entstand der Gedanke, ist ja viel zu schade, wenn das jetzt nur einmal bei TB hängt, bei einem Spiel. Und dann wurde begonnen, zunächst mal befreundete Vereine anzusprechen, befreundete Fangruppen anzusprechen, ob die nicht Lust haben, das auch zu machen. Dann kam der Gedanke, das zu den Fair Action Weeks gegen Diskriminierung, die immer im Herbst stattfinden, auszubauen. Und dann wurde das Ganze ein Selbstläufer. Niemand hatte am Anfang irgendeinen Gedanken, dass daraus eine Initiative wird oder dass später daraus ein Verein entsteht und was alles danach passiert ist. Das wurde dann irgendwann zum Selbstläufer. Dann waren es halt nicht mehr die zugegebenermaßen wenigen befreundeten Vereine, die TB so hatte oder Fangruppen. Dann kamen halt Anfragen von außen und dann waren wir im Herbst. Ob
ihr mal mit dem Banner vorbeikommen könnt.
Ja, ob die das Banner haben können und so weiter. Dann ging das relativ schnell, dass wir halt bei St. Pauli waren, bei Werder Bremen waren, also zweite Bundesliga, erste Bundesliga, lustigerweise auch beim HSV. Und es gab keine Probleme zwischen HSV und St. Pauli, dass das da kurz nacheinander hing. Das also hat sich wirklich verselbstständigt. Und dann kam plötzlich die erste Anfrage aus Luxemburg und so ging das immer weiter. Also dann wurde erst langsam klar, was man daraus alles machen kann. Und zwei Jahre später hat sich dann halt tatsächlich auch der Verein erst dazu gegründet. Bis dahin war das ja ein Selbstläufer, dass man überhaupt gucken musste, dass man hinterherkommt, was passiert.
Ihr feiert in diesem Jahr 10-jähriges Bestehen. Wenn du jetzt zurückblickst, was war so dein Highlight dieser Dekade?
Das Highlight, ja, es gab so viele, aber sicherlich 2016 die Football Pride Week, die wir veranstaltet haben. Eine 4-tägige internationale Konferenz, wo wir dank der Förderung von FIF auch wirklich viel machen konnten. Ah, jetzt kommt ein Foto. Das ist aufgenommen an dem Veranstaltungsort. Wir waren in der Bundesgeschäftsstelle von Verdi hier in Berlin zu Gast. Und man sieht zum einen das Football Pride Week Banner, als es stattgefunden hat. Man sieht ganz viele verschiedene Fans und Fangruppierungen, die da waren. Im Vordergrund auch QFF, die das Ganze mit veranstaltet haben. Und auch die QFF-Jahrestagung hat zu dem Anlass in Berlin stattgefunden. Und da sind einfach Menschen aus, ich habe es wirklich nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine über 20 Ländern zusammengekommen. Und zusätzlich zu europäischen Vertreterinnen ist es uns halt auch gelungen, noch Vertreter von Fangruppen zu bekommen, die uns plötzlich supportet haben, eigentlich ohne uns zu fragen. Die waren plötzlich da und haben unsere Aktionen übernommen. Zum Beispiel halt aus Kanada. Und da ist es uns gelungen, 2 Vertreterinnen einzuladen. Und sicherlich auch sehr verrückt damals zu dem Zeitpunkt aus Mexico City, die plötzlich unsere Sachen gekapert haben, also im positivsten Sinne gekapert haben. Wir haben das manchmal wirklich erst hinterher mitbekommen, was die gemacht haben, dass wir da 2 Vertreter aus Mexiko einfliegen konnten. Das war halt ja wirklich also eine sehr super Veranstaltung mit über 200 Teilnehmerinnen. Ich glaube 220 oder sowas waren es am Ende, was auch medial für Aufmerksamkeit gesorgt hat, war sicherlich so das Highlight. Kann ich nicht anders sagen.
Was mit einem Banner angefangen hat, wurde dann so groß. Ich möchte mal eine Frage in die Runde stellen. Und da das vorhin nicht so gut geklappt hat, mache ich das eins nach dem anderen. Ich beginne bei dir, Thorsten. Was ist in den 40 Jahren, die wir heute beleuchten, besser geworden?
Wow, gute Frage. Was ist besser geworden? Also wenn ich jetzt in die Stadien gucke, gerade im Bereich Profifußball, in dem ich mich selber gar nicht so wirklich bewege, aber natürlich das mitbekomme, ist es besser geworden, dass Homophobie einfach mehr geächtet wird, es nicht mehr ganz so extrem ist, dass so verschiedene Diskriminierungsformen gegeneinander abgewogen werden, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Also wenn man jemanden als schwul betitelt hat, das war halt strafrechtlich beim DFB nicht so relevant, als hätte man gesagt, du Neger. Das gab ja den Fall, den wahrscheinlich die meisten auch kennen. Es ist weniger geworden, es kommt noch vor, aber es ist viel weniger geworden, es wird viel mehr geächtet und es hat eine ganz andere Aufmerksamkeit und einen anderen Stellenwert bekommen, auch innerhalb des DFBs, der sich sicher vor ein paar Jahren dafür noch nicht sonderlich interessiert hat und mittlerweile dafür aber eine ganze Menge auch tut. Also das sind so die Wanderungen, die ich wahrnehme.
Ich stelle die Frage noch einmal, diesmal an Sven. Was denkst du, was sich in den 40 Jahren verbessert hat? Wir müssen nochmal das Mikrofon wieder einschalten von Sven, sonst kann er uns die Antwort nicht geben. Ups. Jetzt aber.
Ja, ich lasse es dann jetzt auch offen. Also ich kann mich dem Thorsten weitgehend anschließen. Also ich denke, es ist einfach, ich weiß nicht, also ich sage jetzt, behaupte jetzt einfach mal, dass es natürlich auch an unserer Sichtbarkeit liegt, dass es besser geworden ist. Und dass wir alle uns auch mehr einmischen gesellschaftlich, denke ich. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass es da zu einer gewissen Veränderung gekommen ist. Was die Verbände angeht, ganz klar. Also ich denke, wir sind heute an einem Punkt, wo wir mit den Verbänden wirklich auf Augenhöhe auch diskutieren können. Wir sind als QFF in der AG Fankulturen von DFB und DFL als festes Mitglied mit drin und sprechen da über allgemeine Fanthemen, aber natürlich auch über unsere Themen. Unsere Schweizer Fanclubs haben gemeinsam mit dem Schweizer Fußballverband einen Leitfaden für die TrainerInnen-Ausbildung mitgestaltet, wo ein Modul zum Thema Homosexualität im Fußball mitgeschult wird. Und also ich denke, das sind einfach so kleine Bausteine, die dazu beitragen, dass das Thema einfach zur Normalität wird. Und ich denke, also ich halte das gerade mal in die Kamera, das ist ein Aufkleber vom DFB, der zum CSD in Frankfurt erstmalig erschienen ist vor 2 Jahren.
Und, das ist das DFB-Logo und darunter die, wenn wir es richtig sehen, die Regenbogenflagge.
Genau, also ja. Es ist jetzt vom Licht her wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erkennen, aber eben. Also das DFB-Logo in der Regenbogenflagge quasi. Und das wäre früher undenkbar gewesen. Steht und fällt aber natürlich auch mit den Protagonistinnen in den Verbänden. Also wir als QFF haben schon, als wir uns gegründet haben, relativ schnell zum damaligen DFB-Präsidenten Dr. Zwanziger relativ guten Kontakt gehabt. Dann ist das wieder ein bisschen weniger geworden bei den nachfolgenden Präsidenten. Es waren ja noch keine Präsidentinnen dabei. Und es ist jetzt aber wieder besser. Und auch mit dem Herrn Keller haben wir schon Austausch gehabt. Und auch die Schaffung der Stelle jetzt zum Jahresbeginn zum Thema Homosexualität im Fußball ist sicherlich auch ein Meilenstein auf dem Weg.
Also die gerade frisch geschaffene Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball.
Genau.
Ganz frisch. Dezember, glaube ich, nochmal, auf den letzten Metern des Jahres 2020, das ja sonst nicht so erfreulich war.
Genau, da war noch Budget da.
Dann stelle ich die Frage auch nochmal dem Andreas. Was siehst du an Verbesserungen in den vergangenen 40 Jahren?
Okay, bin ich jetzt drin?
Ja.
Hörst du mich?
Ah, super.
Ich finde, dass gerade in letzter Zeit wieder eine positive Entwicklung ist. Ich kann da dem Sven nur zustimmen. Wir hatten damals ja mal eine Zeit, da gab es Aktionsabende gegen Homophobie zu den 20er Zeiten, als er noch DFB-Präsident war. Und die sind sogar auf der CSD-Parade, der DFB ist mitgefahren, mit QFF, Come Together Cup und anderen Institutionen. Das war schon eigentlich eine gute Zeit. Dann ist noch die Sache mit Thomas Hitzelsberger gekommen. Ist zwar nicht zu seiner aktiven Zeit das Coming Out gekommen, aber ich glaube, das war auch ein wichtiger Schritt, dass er das gemacht hat. Viele andere trauen sich das nicht und machen diesen Schritt nicht. Und deswegen ziehe ich immer noch meinen Hut davor. Und ich glaube einfach, dass jetzt gerade, das ist so ein bisschen was, wofür man vielleicht 20, 25 Jahre arbeitet. Und ich glaube, wir sind gerade auf einem ziemlich guten Weg, weil ich sehe, ich halte auch mal was in die Kamera. Vor anderthalb Wochen gab es noch diese Veranstaltung hier. Da haben die Kölner Haie und der 1. FC Köln einen Diversity-Tag gehabt.
Halt noch mal kurz wieder. Ich muss mal kurz erklären, was es ist. Es ist ein runder Button. Lebe, wie du bist.
Das ist ein Puck. Das ist ein Puck vom KNC.
Ein Puck ist das. Entschuldige. Das konnte ich nicht erkennen. Ich dachte, es wäre ein riesengroßer Button. Ja. Lebe, wie du bist, steht drauf. Darunter genau. Eine Regenbogenfahne. Und da oben sind die Kölner Haie das Logo und unten ist der 1. FC Köln das Logo zu sehen.
Genau. Und da hat auch andersrum Ruth Wies, der Kölner schwul-lesbische Fanclub vom 1. FC Köln eben auch mit zu tun, die jetzt mit dem 1. FC Köln zum Beispiel seit Jahren schon auch einen Paradewagen beim CSD in Köln dabei haben. Also es sind so gewisse Entwicklungen und auch da kann ich Sven wie immer nur beipflichten. Es hat immer mit den Personen zu tun. Hier in Köln ist es eben, da gibt es eben jemanden, der sich da wirklich super einsetzt und engagiert beim 1. FC Köln, ist der Alex Werle. Und es gibt eben aber auch in anderen Vereinen, ich habe das jetzt in Hoffenheim gesehen, ich habe in von Frankfurt habe ich auch einen ganz, ganz guten Eindruck inzwischen von dem Vorstand da. Das liegt an Leuten, die bereit sind, sich dafür zu engagieren.
Und beim SC Janus ist es Maria Engels, die jetzt seit Ende Dezember im Vorstand ist. Maria, du hast den Bereich Diversity übernommen beim SC Janus. Was bedeutet das? Was willst du bewirken?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich das angenommen habe. Also ich bin der Meinung, dass wir in Sachen Sichtbarkeit durchaus noch viel, viel mehr tun können. Ich merke, in der Zeit, in dieser Corona-Zeit ist es eher weniger geworden. Und wenn Sichtbarkeit, dann eben halt meistens nur in unserer Community, in den Medien, sehe ich recht wenig davon. Das fehlt mir so ein bisschen. Grundsätzlich kann ich mich den Vorrednern anschließen, was es, was besser geworden ist, definitiv die Sichtbarkeit im Sport an sich. Aber wir können halt noch ein bisschen mehr tun, auch wenn das nur in unserer kleinen Welt ist. Und dafür möchte ich ein bisschen halt meinen Teil dazu beitragen. Irgendwie. Ich weiß es noch nicht, aber.
Aber wie divers ist der SC Janus jetzt im Jahr 2021?
Der ist schon sehr divers. Wir haben ungefähr 1450 Mitglieder im Moment. Es ist leider etwas weniger geworden durch Corona. Davon ca. 60% Männer, 40% Frauenanteil. Wir haben allerdings unter 1% Menschen, die Rentner sind oder Rente beziehen. Das haben wir nicht statistisch nicht erfasst. Und auch unter 1% Menschen mit Behinderungen und Menschen, die eben Transmenschen sind. Mhm. Da ist es mein Ziel auf jeden Fall zu schauen, wie kann ich das zum Beispiel das Ganze ein bisschen transfreundlicher gestalten. Ich glaube, da können wir persönlich als queerer Sportverein noch einiges tun. Also die Sichtbarkeit auch nach außen transportieren und ein bisschen besser einladen, was Transmenschen angeht, aber ebenso auch vielleicht in Zukunft irgendwann Sport anbieten, der für behinderte Menschen geeignet ist, in ganz einfachen Sachen wie, ich weiß gar nicht, wie der Sport heißt, für blinde Menschen mit dem Ball, der klingelt.
Das ist Blindenfußball.
Kann auch für Sehende, wie heißt das?
Blindenfußball.
Blindenfußball. Ich weiß es nicht. Es klang total interessant. Ich habe Videos davon gesehen und ich hatte sofort Lust mitzumachen. Vielleicht dahingehend die Pforten noch ein bisschen zu öffnen. Natürlich Networking mit entsprechenden Verbänden oder anderen Vereinen. Natürlich, wir haben auch eine Kooperation mit Start with a Friend. Da laufen wir Flüchtlinge auf, die eben halt auch queer sind und ihren Platz in unserem Verein dann auch suchen. Und die werden quasi an uns auch weitervermittelt. Wir schauen halt, was möchten die, was für einen Sport möchten die machen und führen die eben halt auch in die entsprechenden Gruppen ein, können Probetrainings mitmachen und werden auch entsprechend angenommen. Also ich glaube, wir sind schon ganz schön divers, auf jeden Fall.
Aber auch vor allen Dingen aber auch offen diverser zu werden.
Total. Ja. Total und unbedingt.
Andreas, wie sieht es bei dir aus beim Come Together Cup? Wie divers ist dieses Turnier und wo siehst du ihn in 5 oder in 10 Jahren? Also was ist da noch möglich?
Bin ich zu hören? Ja? Okay. Also wir sind beim Come Together Cup, wir sind eine der wenigen Veranstaltungen, wo tatsächlich eben das Frauenturnier und das Männerturnier gleich groß sind. Und wir haben bei uns auch ein Trans-Team dabei, wo wir auch total froh sind, dass die mitspielen seit, ich glaube, jetzt 3 oder 4 Jahren. Die haben auch im letzten Jahr sogar den Fairplay-Preis bekommen, weil sie auf dem Platz auch wirklich super nette, tolle Leute sind. Und wir sind froh, dass das so ist. Wir würden auch noch gerne mehr Trans-Teams haben, aber wir fragen auch immer nach und möchten gerne, dass sie vielleicht noch welche ansprechen. Also wie gesagt, wir haben immer auch noch weitere Plätze bei unserem Turnier. Und die Diversität des Come Together Cups zeichnet sich, ich habe hier für mich jetzt gerade, weil ich mir selber manchmal schon die ganzen Teamnamen nicht mehr merken kann, aber wenn ich eben im Männerturnier sehe, dass da tatsächlich ein Flüchtlingsteam mitspielt, dass eine afghanische Mannschaft bei uns mitspielt, dass auf der anderen Seite Medienteams mitspielen, dass Behördenmannschaft wie die Berufsfeuerwehr bei uns mitspielt. Also da kommen wirklich an dem Tag, kommen alle mal zusammen. In der Anfangszeit war es tatsächlich immer noch so, dass jeder gedacht hat, das ist jetzt die schwule Mannschaft vom Kölner Stadtanzeiger oder sowas. Das war tatsächlich, weil wir das organisieren, das Turnier. Aber es spielen zum Beispiel im Moment beim Come Together Cup nur 2 schwule Teams in dem Männerturnier mit. Und die anderen 34 sind Hetero-Teams. Und die sind weltoffen und das ist das Entscheidende. Es sind Menschen, die weltoffen sind und die unsere Philosophie mitteilen. Und da sind wir sehr, sehr froh. Und ich glaube, wir sind da bei der Diversität sehr weit, aber wir sind auch nur ein Tag. Wir sind nur eine Eintagesveranstaltung. Wir wollen natürlich, dass das aufs ganze Jahr ausstrahlt, aber das ist, glaube ich, viel gewollt.
Thorsten, ich will noch mal über die aktuelle Situation sprechen von jungen Menschen auch. Man denkt ja immer so, wir leben jetzt in einer Zeit, in der es Diskriminierung nicht gibt. Wir haben die Öffnung der Ehe. Das ist ja Voraussetzung dafür, dass jetzt alles irgendwie, es gibt ein Antidiskriminierungsgesetz, eine Antidiskriminierungsstelle. Aber du hast, Thorsten, lange im Projekt Soccer Sound gearbeitet und da habt ihr jungen Fußballern Hilfestellung gegeben beim Coming Out. Was für Geschichten hast du dort gehört?
Ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Also das war ein Teil des Projektes und es gab damals dann das anonyme Postfach, was in Kooperation beim Berliner Fußballverband eingerichtet worden ist, wo sich jeder hinwenden konnte und jede, die Fragen hat oder Probleme hat. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da haben wir sehr lange einen jungen Schiedsrichter begleitet. Eine Zielgruppe, die ganz oft vergessen wird, die gehören aber dazu zum Fußball, der damit zu kämpfen hatte, mit seinen Selbstzweifeln, wird er denn als Schiedsrichter, der war wirklich der war 19, 18, 19 Jahre jung, wird er als Schiedsrichter denn auf dem Platz überhaupt noch ernst genommen, wenn das irgendeiner mitkriegen könnte, dass er schwul ist. So eine Geschichten. Also kann ich mich so gut dran erinnern, weil sie auch relativ lange von uns begleitet wurde und wir da auch Interviews ermöglicht haben, weil das war dann die Zeit nach Thomas Hitzelsbergers Coming Out und jedes Presseorgan wollte natürlich mit irgendwem sprechen, was nicht so einfach war zu vermitteln. Der hat das mitgemacht und sehr toll. Und ich kann mich an einen noch jüngeren erinnern, das war der Kontakt leider nicht sehr lange, der ist irgendwann in der Anonymität wieder verschwunden, sein gutes Recht, der war glaube ich 16 und spielte in der Jugendakademie von Hertha BSC. Und das war wieder anders gelagert, weil da ging es natürlich, also der war auch in der, also hat dort auch gelebt, gewohnt.
Also auch auf dem Weg in die Profikarriere.
Quasi im Internatsbetrieb von Hertha BSC auf dem Wege zu einer möglichen Profikarriere. Da hat man nochmal ganz andere Einblicke bekommen, mit welchen Ängsten und Sorgen und Nöten sich dann so ein 16-Jähriger an der Stelle rumplagt. Was aus ihm geworden ist, weiß ich leider überhaupt nicht, weil irgendwann ist der Kontakt dann weggebrochen. Sollte ja anonym und vertraulich sein und dann kann das passieren. Ich erlebe es aber auch nach wie vor immer noch auch außerhalb des Fußballs. Also ich bin Sozialarbeiter und weiterhin in der Jugendarbeit tätig. Auch da habe ich nach wie vor die Jugendlichen, die sich nicht trauen, bei ihren Eltern zu outen, bei in der Schule das große Thema oder manchmal sogar im Freundeskreis, dass da Ängste da sind. Es hat sich vielleicht verbessert. Ich glaube nicht, dass es wirklich statistisch verlässliche Zahlen an der Stelle gibt, leider. Aber die Ängste und Sorgen haben Jugendliche gerade in so einem Alter 14, 15, 16 nach wie vor. Das hat sich nicht gravierend verändert und auch nicht in einer Großstadt wie Berlin gravierend verändert.
Das ist auch egal, ob es Jungen oder Mädchen oder non-binär oder trans sind. Trans wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer, dass die Angst vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung dann da ist in dem Alter.
Ja, das auf jeden Fall, weil schwul sein, lesbisch sein, bisexuell sein, queer sein, hat natürlich die Akzeptanz in der Gesellschaft Stück für Stück zugenommen. Also gibt ja auch positive Entwicklungen. Aber gerade das Thema Trans und Inter braucht diese Entwicklung, glaube ich, noch. Also die hat angefangen, ja, hat auch im Fußballkontext angefangen, aber noch nicht so ewig lange. Und das merkt man aber dann halt auch im gesellschaftlichen Rahmen und auch bei Jugendlichen. Also ich habe tatsächlich gerade eine 17-jährige Person in meinem Arbeitskontext, die gerade in dieser Transitionsphase steckt. Und da kriegt man natürlich schon mit, was das heute noch bedeutet. Also auch wenn es mich selber nicht betrifft, kann ich halt gut nachempfinden, was das bedeutet. Und im Fußball sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema.
An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass wir dann gleich auch Fragen aus dem virtuellen Publikum beantworten. Die könnt ihr oder die können Sie einfach in die Kommentare bei YouTube schreiben oder in den Chat bei Zoom. Und Carlo und Felicitas von Kick On at Home werden das dann gleich die Fragen vortragen. Und zum Schluss möchte ich noch eine Frage an Maria stellen, denn Maria, du bist ja jetzt ganz nah dran, auch am Vereinsleben, was sehr, sehr runtergefahren ist zurzeit. Ist Sport ja auch nicht möglich. Was bekommst du für Rückmeldungen von den SportlerInnen, was ihnen gerade fehlt?
Was auf jeden Fall fehlt, sind eben diese Zusammenkünfte. Gerade bei Mannschaftssportarten kriege ich von meinen Jungs immer zu hören, na, wann geht's denn wieder los? Ich kann es kaum erwarten. Ich finde das total doof, dass wir uns nicht sehen können. Das miteinander rausgehen, also nach dem Sport natürlich, dann noch was zu trinken, sich auszutauschen. Das ist so, dass das meiste, was ich höre, der Sport an sich, der den Leuten natürlich fehlt. Und was es halt mit sich bringt, das sind die sozialen Kontakte letzten Endes, weil für viele der Verein des Cianos doch schon Familie ist und da Freundschaften gebildet wurden, sehr enge Freundschaften und halt auch von den Teams, also dass die Teams auch einen sehr starken Zusammenhalt untereinander haben.
Mhm. Ja. Also Sport kann man nicht einfach zu Hause ersetzen durch eine Hantelbank.
Kann man schon, wenn es nur um den Sport geht. Definitiv. Das machen wir auch. Wir bieten ja auch unseren Online-Sport an. Der wird auch sehr gut angenommen. Wir spielen auch im Wohnzimmer Volleyball. Das machen wir alles mit. Es ist aber doch schon was anderes, wenn wir in die anderen Personen auch greifen können und komplett sehen können.
Ja, ich denke, das haben wir auch heute Abend mitbekommen, dass Sport mehr ist als eben nur die sportliche Betätigung, sondern dass es halt eben auch verbindet, Menschen ein Zuhause gibt, Menschen Freundschaften entstehen lässt und auch noch eine ganz größere gesellschaftliche Funktion hat als einfach eben nur sportliche Ertüchtigung. Ich würde jetzt gerne, es ist komisch, wenn ich nicht alle sehe, aber ich würde jetzt trotzdem gerne die Fragerunde eröffnen und begrüße jetzt Carlo und Felicitas, die doch, glaube ich, ein paar gesammelt haben.
Wir haben leider schlechte Nachrichten. Also bei YouTube gab es keine Frage. Es wurde ausführlich berichtet. Ich würd ganz gerne nochmal auf vielleicht, ja, um ein bisschen Zeit zu verschaffen, auch noch für Fragen, nochmal auf den Störer eingehen. Also ich, um das jetzt nicht unkommentiert zu lassen, da waren jetzt eben einige hier, die gestört haben. Und das zeigt ja auch, dass wir unsere Blase, wovon ja eben auch gesprochen wurde, verlassen haben mit dieser Veranstaltung und da anscheinend Leute auch erreichen, die noch nicht so weltoffen sind wie wir. Und dass wir uns natürlich da von nicht unterkriegen lassen und dass uns das auch jetzt gerade nochmal gezeigt hat, wie wichtig auch solche Veranstaltungen sind, um diese Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und auch zu sensibilisieren. Das wollte ich nochmal gerade loswerden, bevor dieser Geist, sage ich mal, hier noch im Raum schwebt die ganze Zeit.
Ich muss gestehen, ich habe nicht wirklich mitbekommen, was der Mensch gesagt hat, außer ein paar nicht so schöne Schimpfworte.
Ja, es war sehr viel durcheinander, aber ich glaube, dass es diskriminierend war, so kann man es zusammenfassen.
Gut. Dann einen schönen Gruß an den Störer.
Ja, Felicitas, gab es denn bei Zoom im Chat eine Frage oder Fragen?
Dani hatte eine Frage an Andreas, die er auch schon im Chat beantwortet hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle den Chat offen haben. Und auch für unsere YouTube-Zuschauerinnen stelle ich sie deswegen nochmal. Andreas, hast du innerhalb der Polizei über die Jahre Homophobie erlebt? Ob direkt dir gegenüber oder auch Dritten gegenüber? Wie hat sich das geäußert und wie war das für dich? Was hättest du dir anders gewünscht?
Also ich selber habe es nicht direkt erlebt. Ich muss natürlich sagen, wie gesagt, ich habe da mich schon auch sehr, sehr versteckt. Natürlich gab es, ich habe viel Glück gehabt in meiner Ausbildungszeit und auch in der Zeit, wo ich Streife gefahren bin im Essener Süden und auch bei der Kripo, wo ich Durchläufer war und später eben Kriminalkommissar. Das waren Leute, zu denen ich teilweise, nachdem die gehört hatten, dass ich schwul war und mich geoutet habe in Köln, habe ich heute teilweise, gerade zu meinem gesamten Ausbildungslehrgang, habe ich noch Kontakt. Und die sagen mir aber auch immer, Andy, wenn du das damals gemacht hättest, es wäre wahrscheinlich ziemlich übel für dich abgegangen. Und ich glaube schon, dass ich gemobbt worden wäre. Aber es gibt eben auch in der Polizei, das ist der repräsentative Querschnitt der Bevölkerung, da gibt es auch Leute, die haben immer die Klappe auf, die sind laut, die gehen voran und die wollen andere auch fertig machen. Aber der Großteil der Menschen bei der Polizei sind tolle Leute. Die Polizeiauswahl spielt, wie gesagt, schon bei uns 25 Jahre. Und es hat sich auch viel getan. Es gibt Felspol, es gibt Alspol, es gibt also Schwule und Lesben in der Polizei. Das hat sich auch aus einer Kölner Geschichte, ich glaube sogar auch zu Mitte der 90er entwickelt. Und ich glaube, dass man heutzutage sich bei der Polizei durchaus outen kann. Aber damals eben in der Zeit, wo ich da war, da wäre das, also ich glaube, ich hätte es nicht gepackt, ehrlich gesagt. Ich hätte da sehr drunter gelitten damals.
Ja, da jetzt keine Frage mehr war, habe ich jetzt einfach nochmal eine Frage, die ich ja auch direkt stellen kann, vielleicht auch an dich, Andreas, aber auch gerne an die gesamte Runde, weil du auch erzählt hast vom Central Park und dass dort ein internationales Turnier war. Wie schätzt du die Situation so in Deutschland für die queere Community im internationalen Vergleich ein? Also kannst du das einschätzen? Vielleicht kann es auch jemand jetzt, der vielleicht Sven oder so, das auch nochmal beurteilen. Glaubst du, dass wir da in Deutschland eigentlich schon weit sind oder haben wir da Aufholbedarf gegenüber anderen Ländern?
Svenno, sag du mal was dazu. Du bist international vernetzt.
Ja, gut. Also ich denke, dass Deutschland oder generell Zentraleuropa, also zählen wir jetzt mal Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Niederlande, Großbritannien mit dazu, relativ weit sind, was das Thema angeht. Wir haben sicher großen Nachhol- und Aufholbedarf, vor allem in Ost- und Südosteuropa, wo das Thema Homosexualität allgemein in der Gesellschaft einfach noch nicht so richtig angekommen ist. Und gerade auch mit den doch sehr nationalistischen Strömungen, die dann in den Ländern häufig ja auch noch viel stärker vorhanden sind, als sie es leider bei uns sind, haben die natürlich auch mehr Plattform da. Und ich glaube, dass da sind wir schon, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, in einer Wohlfühloase, aber sicherlich sind wir relativ weit, was die Thematiken angeht. Und können uns von dem her da sicher nicht beschweren.
So, habt ihr noch Fragen, vielleicht auch untereinander? Hat vielleicht, gut, ihr seid jetzt so gut vernetzt alle miteinander, dass ihr wahrscheinlich eure Fragen täglich so per Telefon mal eben klären könnt. Aber gibt es noch irgendwelche Ergänzungen zu dem, was wir heute besprochen haben von euch?
Also vielleicht gerade ganz kurz, in diesem Moment ist eine Frage im Chat reingekommen vom Christian. Ich lese sie vielleicht gerade einfach mal vor, wenn ich darf. Ja. Felicitas. Warum ist das eigentlich in anderen Sportarten nicht so das Thema? Eure Meinung?
Also warum Homophobie im Fußball stärker vertreten ist als zum Beispiel in Volleyball oder Schwimmen? Ich weiß gar nicht. Also Sven, was meinst du? Ich würde gar nicht mal so sagen, als ob das es wirklich so ist.
Also ich denke, das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft, durch die Bevölkerung. Und egal in welcher Sportart man sich bewegt, wird es relativ ähnlich sein. Es mag Ausreißer nach oben und auch nach unten geben. Also ich denke zum Beispiel, dass Eishockey ein Sport ist, in dem es per se ja ohnehin schon mal ein Stück rauer zur Sache geht. Und das merkt man auch auf den Rängen oft. Und dass man da sicherlich auch relativ dicke Bretter zu bohren hat mit der Thematik Homosexualität.
Motorsport fällt mir auch noch ein, wird, glaube ich, auch schwierig.
Wäre unter Umständen auch so ein Thema, wo das sicherlich auch noch, auch noch mehr zu tun gibt. Aber ich denke allgemein, der Fußball ist einfach bei uns in unseren Ländern, hat so eine dominierende Stellung in der Öffentlichkeit, dass das Thema einfach dadurch auch getrieben wird. Und der Fußball ist zu jeder Zeit auf der Seite 1 in den Zeitungen und an prominenter Stelle auch in den Nachrichten. Und da sind halt andere Sportarten, ja, fallen da halt einfach gegen zurück, wenn nicht gerade große Ereignisse sind.
Thorsten, was denkst du als Volleyballer?
Also erstmal gebe ich Sven recht, was Eishockey angeht. Das durfte ich in Bern selber schon ein paar Mal erleben. Was ich dazu sagen wollte, hat Sven eigentlich am Ende noch mit eingebaut. Ich glaube, es ist einfach der Stellenwert und der Fokus, den Fußball einfach genießt. Zu Recht, zu Unrecht mag man drüber streiten. Aber es gibt einfach keine andere Sportart mit der medialen Öffentlichkeit und es gibt auch keine andere Sportart mit dem Zuschaueraufkommen, wo so viele Menschen einfach zusammenkommen. Ich glaube nicht wirklich, dass es im Handball oder Basketball von der inhaltlichen Seite ganz groß anders ist. Aber die Wahrnehmung ist einfach nochmal eine ganz andere. Du hast Motorsport angebracht, da musste ich gerade schmunzeln, weil da habe ich so überhaupt gar keine Ahnung, was, ob es da irgendwas gibt in dem Bereich Diversity, Vielfalt oder sonst was.
Ja, ich hatte nur Gerüchte.
Nur Gerüchte, ja gut, die gibt's überall, das kennen wir ja auch. Aber ich denke, es hängt einfach mit der medialen Wirkung von Fußball zusammen, dass wir halt insbesondere immer über den Fußball diskutieren. Im Basketball oder im Handball gibt es ja auch Initiativen, die sind aber genauso wenig populär oder im Fokus, wie der Sport selber repräsentiert wird, meinetwegen im Fernsehen oder so weiter. Wann kriegt man denn Handball mit, wenn es nicht gerade so eine WM ist, wie jetzt in Ägypten letzte Woche zu Ende gegangen? wer kriegt denn wirklich mit, was in der Handball-Bundesliga jeden Spieltag passiert? Wenn beim Fußball in der ersten Bundesliga auch nur ein Schnipsel Papier an der falschen Stelle vom Trainer auf die Aschenbahn fällt, dann weiß das halb Deutschland so. Das ist einfach ein riesig großer Unterschied. Und dann nochmal natürlich zusätzlich auch noch ein Unterschied zwischen Vereins- und Individualsportarten. Das kann man auch feststellen. Hm.
Felicitas, hast du noch eine Frage aus dem Chat?
Ja, dazu kam auch gerade von Christian Rudolph nochmal die Anmerkung, dass eben auf Thorstens Antwort gerade hin, sie genau deswegen letztes Jahr auch die Sport Pride organisiert haben. Dann hatte ich noch eine Frage aus dem Chat von Simon. Und zwar, gibt es weitere Erfahrungsberichte der Fans aus den Stadien, ähnlich wie das, was Sven vorhin erzählt hat, das mit dem Küssen beim Tor? Er persönlich hat hier positive Erfahrungen bei der Eintracht gemacht, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Habt ihr da was Genaueres mitbekommen? Wie geht's euch? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt?
Möchte der... Ja. Ja, Andreas, möchtest du anfangen?
Ja, ich bin ja auch Dauerkarteninhaber beim 1. FC Köln und gehe da regelmäßig ins Stadion seit 2007, bin auch Mitgründer von Andersrum und Wies, dem Fanclub. Und das, was ich da mal erlebt habe, war tatsächlich, dass wir haben da oben in der Süd so eine Ecke, wo ganz viele von uns sind. Und dann hat tatsächlich einer mal gerufen, mitten im Spiel vor der Halbzeit, Schiri, was bist du für eine schwule Sau? Pfeif mal vernünftig. Und wir haben den alle ziemlich verdutzt angeguckt, weil das in der Ecke da oben, wo wir sind, relativ selten passiert. Und dann haben wir ihn tatsächlich in der Halbzeit angesprochen und der war total sauer. Was ich aber sagen muss, ist, dass der das irgendwie auf sich hat wirken lassen und ist nach dem Spiel nochmal auf uns zugekommen und hat sich bei uns entschuldigt. Und das ist das, was ich nur empfehlen kann, den Menschen zu sagen, hör mal, du hast gerade eine schwule Sau zu dem Schiri gesagt, du triffst mich damit auch. Ja, und ich gehe ins Stadion, um meinen Spaß zu haben und nicht, um mich beleidigen zu lassen. Und das mal auszusprechen, ist vielleicht in so einem Moment, man sollte das nicht runterschreien. Ich glaube, dann kann das Ganze eskalieren. Ich glaube, man sollte sich jemanden dann beiseite nehmen und sollte ihm einfach sagen, was man davon hält. Und entweder reagiert er drauf oder er lässt es sein. Aber die Reaktion, die wir da hatten, war eben positiv.
Thorsten, möchtest du auch noch eine Geschichte, ein Erlebnis?
Ja, die muss ich einfach loswerden. Also wir reden bei TB im Moment von der vierten Liga und jetzt nicht vom Profifußball, ganz klar. Aber TB hat die Vereinsfarben lila-weiß. Und was so in der Regionalliga oder auch in Berlin-Liga-Zeiten dann abging, wurde mir immer am Anfang erzählt. Irgendwann habe ich es dann selber erlebt. War immer wieder diese Schlachtgesänge, lila-weiß ist schwul. Jeder TB-Fan kennt diesen Schlachtgesang der Gegner. Wir als Fans, das, was ich erlebt habe, haben einfach darauf reagiert, indem wir dieses lila-weiß ist schwul lauthals mitgerufen haben. Das hat in der Regel zu Verwirrung geführt und innerhalb von meistens Sekunden waren die Gegner so irritiert, dass die wieder aufgehört haben damit. Und das fand ich so cool zu erleben, weil das wohl früher öfter vorgekommen ist, früher bevor ich zur TB gegangen bin und ich das immer nur so ein bisschen vom Hören sagen kannte, bis ich es dann das erste Mal erlebt habe und das funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Also die Gegner verstummen sofort, weil die das nicht greifen können, wenn man einfach mitruft.
Auch eine sehr gute, effektive Taktik. Felicitas, hast du noch eine Frage?
Eine Frage kam noch von Jörg Stenzel. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz die neu geschaffene Stelle beim DFB angesprochen. Was erhofft ihr euch von dieser Frage an die Runde unserer Gäste?
Ich weiß nicht, wer den Anfang machen möchte. Also die Stelle ist ja die Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. So heißt sie in kompletter Länge. Ist ganz frisch geschaffen im Dezember, Ende Dezember 2020. Andreas, möchtest du was dazu sagen? Oder war das ein Zufall, dass du jetzt deine Kamera angemacht hast?
So, hört ihr mich?
Ja.
Okay. Ja, ich bin ganz froh, dass es diese Stelle gibt und halte sie auch für wichtig. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist die Zusammenarbeit da mit dem DFB und LSVD und so weiter, glaube ich, sehr gut geworden. Und auch QFF hat das stark unterstützt. Und ich glaube, die haben mit dem Christian da den richtigen Mann gefunden. Wie man jetzt da natürlich das im Einzelnen abstimmt, da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Ich gehe davon aus, ich finde es gut, dass die Menschen in Deutschland wissen, dass es einen Ansprechpartner gibt, wo sie keine Angst haben müssen. Ich weiß, dass der Berliner Fußballverband schon sehr weit in vielen Dingen ist, dass die eben auch damals diesen Mail-Postkasten und so weiter gemacht haben, damals noch, glaube ich, unter Gerd Liesegang. Und ich glaube, dass der Christian da jemand ist, der hat dieses Gefühl für Fans auf der einen Seite, aber eben für den Fußball allgemein. Und ich bin happy, dass es diese Stelle gibt.
Und Sven wollte, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Oder habe ich das falsch interpretiert gerade? Also.
Nein, hast du nicht falsch interpretiert. Also wir arbeiten ja schon sehr lange auch im Speziellen mit Christian auch zusammen durch sein Engagement bei Fußballfans gegen Homophobie, aber auch beim LSVD. Und wir denken auch, dass der die richtige Person am richtigen Ort ist. Und wir erhoffen uns davon, ja, also sicherlich nach einer Anfangsphase, wo man erstmal auch die Stelle noch ein bisschen mehr bekannt machen muss, gerade im Breitensport, denke ich, kann das da sehr, sehr hilfreich sein für SpielerInnen, die sich mit dem Gedanken tragen, eben über ihre sexuelle Identität zu berichten und zu reden. Und da kann es nur hilfreich sein, wenn es da eine zentrale Anlaufstelle gibt, die nach Möglichkeit eben auch so bekannt ist, dass man sich da auch dann hinwenden möchte als in Anführungszeichen betroffene Person.
Da muss ich kurz mal, Sven, hältst du es für möglich, dass sich in näherer Zeit, ich weiß jetzt nicht, mittelfristig wahrscheinlich eher ein Profifußballer aktiv outen wird, sich zum Coming Out wagen kann?
Ja, also ich denke, wir sind, was das Thema angeht, schon ein gutes Stück vorangekommen in den letzten Jahren. Und es war heute ein sehr schönes Interview. Es wurde auch gerade schon vom Jermaine verlinkt hier im Chat mit dem Christian Linker von den Green Hotspots in Bremen. Und der Christian hat so gesagt, ja, wir wären bereit. Also soll mal kommen, so nach dem Motto. Ich glaube, dass es sicher die Möglichkeit bestünde, kann aber auch sagen, dass es von unserer Seite her, also es ist jetzt nicht so, dass wir so mega drauf drängen, weil wir in erster Linie zum Fußball gehen, des Fußballs wegen, und uns eigentlich egal ist, ob derjenige oder diejenige, die das entscheidende Tor schießen, auf Männer oder Frauen stehen oder auch asexuell sind oder welche geschlechtliche oder sexuelle Identität auch immer haben.
Ja, das stimmt schon. Hallo.
Ja, ich habe noch eine Frage von YouTube jetzt.
Okay.
Von der Julia, und sie fragt, was glaubt ihr, warum es im Frauenfußball scheinbar einfacher fällt, sich zu outen, eventuell, weil es weniger Öffentlichkeit gibt? Vielleicht Frage an Maria, weil sie jetzt gerade in der Runde noch nicht so oft zu Wort
gekommen ist. Maria, die Volleyball spielt und keine Fußballerin ist. Aber hast du eine Meinung dazu, warum das für Frauen im Fußball einfacher zu sein scheint?
Nee, ich kann da noch vom allgemeinen Denken irgendwie ausgehen. Ich glaube, dass grundsätzlich Frauen es da einfacher haben. Einfach. Also, ich weiß aber die Begründung nicht. Ich persönlich finde es gut, dass diese Stelle geschaffen worden ist, damit eben halt die Menschen eine Anlaufstelle haben und wir eben halt auch damit durch den Profifußball, durch eben Volkssport Nummer 1 Fußball eben halt auch die Menschen erreichen können, die es eben halt ein bisschen schwerer haben. Und ich glaube, Frauen haben es sicherlich auch irgendwie schwer, aber insgesamt weniger. Ich kann das nicht wirklich beurteilen mit einer ordentlichen Begründung. Es ist nur mein Gefühl. Aber wir haben ja auch zum Glück unsere Damenmannschaften und unsere hilft mir.
Du meinst die Damen, unsere Frauennationalmannschaft?
Ja, genau die. Genau die meine ich.
Ah, okay.
Die haben wir ja zum Glück auch und die hat ja auch in den letzten Jahren ja auch wirklich was dazu beigetragen, eben was auch diese Sichtbarkeit.
Und auch populärer geworden, ne?
Also Frauen und ist populärer geworden, ganz genau. Ich denke, dass das A gut war und ich denke, dass das ruhig noch mehr sein kann. Mhm. Ich sehe aber gerade Daniela im Bild, vielleicht kann sie ja mehr dazu sagen.
Daniela, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist?
Hallo alle zusammen. Ich freue mich total über die Veranstaltung heute. Vielen Dank für euch alle. Ihr seid toll. Und dass das geklappt hat, dass wir das heute so zusammen gemacht haben. Genau, ich bin Daniela Wurst, bin die Projektleitung von Kick-In. Und ich habe dazu einen Gedanken. Ich habe auch die Fantastic Females, diese Ausstellung über weibliche Fankultur vor einigen Jahren ehrenamtlich gemacht mit ganz vielen tollen Frauen und Männern zusammen. Und in dem Zusammenhang kam diese Frage auch auf, also unter anderem, warum ist es sozusagen sehr viel natürlicher, dass Frauen im Fußball lesbisch sind und vor allem, wenn sie Fußball spielen, als dass Männer, die Fußball spielen, schwul sind. Und ich glaube, dass dem liegen zutiefst, also meine These wäre, dem liegen zutiefst sexistische Gründe zugrunde, weil nämlich davon ausgegangen wird, dass sozusagen zu Fußball eine gewisse Härte gehört und lesbischen Frauen oder wird dann sozusagen unterstellt, dass sie ja auch Männersachen gut finden, ne? Also eher gut finden. Und also dass da eher so eine heteronormative Sichtweise auf das ganze Thema eingeht, auf das Thema also lesbisch sein mit einhergeht. Das denke ich schon ist da ein wesentlicher Aspekt, den man, warum das vielleicht erwartet wird auch, ne? Wenn eine Frau Fußball spielt, dann muss sie ja tendenziell lesbisch sein. Das ist ja eher das Vorurteil, mit dem dann Frauen, die Fußball spielen, zu kämpfen haben, ne? Also man kann da ja fast gar nicht eine Hete sein, wenn man Fußball spielt als Frau, weil erwartet wird, dass es tendenziell fast nur Lesben da gibt, ne? Und das wird dann auch sozusagen in einer sexistischen Form diskutiert.
Danke dir für dein Einblenden in diese Runde. Und Thorsten hat, glaube ich, auch noch eine Anmerkung zu dem Thema. Richtig?
So, jetzt geht's wieder. Also erstmal würde ich Dani in allem zustimmen. Das brauche ich jetzt nicht wiederholen, was sie da gerade gesagt hat. Auch was diese Rollenbilder von Mann und Frau und von Männlichkeit und Weiblichkeit angeht. Und ich glaube, es war der Simon hier aus unserer Runde. Das habe ich eben nur mit dem Augenwinkel mitgekriegt im Chat.
Simon ist jemand, der im Chat kommentiert hat, ne?
Ja, das blitzte bei mir auf. Aber genau das Thema kenne ich auch aus einem anderen Kontext. Ich war sehr, sehr viel in Schulen unterwegs. Und da habe ich immer wieder erlebt, dass zwei küssende Frauen durchaus als cool und attraktiv angesehen werden. Ich glaube, Simon hat geschrieben, da drehen sich die Männer nach um, wenn ich das so richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe. Mhm. Und ja, genau so habe ich das auch ganz oft in dem Kontext erlebt. Und wenn sich zwei Männer küssen, wird es als eklig empfunden. Also das ist neben diesem Verhältnis von Körperlichkeit, männlicher, weiblicher Körperlichkeit im Fußball, was Dani eben beschrieben hat, genau richtig. Also was Simon da geschrieben hat. Weil das ist ganz oft so. Zwei Frauen werden von Männern halt nicht als gefährlich für ihre männliche Position angesehen. Die fühlen sich aber sofort in ihrer Männlichkeit angegriffen oder viele, Gottes Willen, ich will nicht für alle sprechen. Viele fühlen sich in ihrer Männlichkeit angegriffen, wenn sie zwei küssende Männer sehen. Mhm. Also das ist ein Baustein neben dem, was Dani eben schon alles gesagt hat. Mhm.
Ja, ich glaube, ich gehe auch da. würde vielleicht sogar noch anmerken, dass ich glaube, dass von vielen Männern, Frauen, Paare auch nicht ernst genommen werden. Weil da kommt, wenn der Richtige kommt, dann ist das auch wieder...
Das Vorurteil gab es zumindest sehr oft, begegnet mir nicht mehr ganz so häufig, aber ja, kenn ich auch, ja. Das Thema.
Okay. Haben wir noch, Felicitas, noch was im Chat?
Christian Rudolf wollte sich auch noch mal kurz mit dazuschalten. Ah. Schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Hallo. Hi. Bei mir ist es ein bisschen dunkler, aber die Frage hört man ja, oder die Anmerkung hat man ja trotzdem. Ich finde es toll, dass wir jetzt auch gerade nochmal darüber gesprochen haben. Und ich denke, dass das bei den Frauen eben auch nicht immer total unproblematisch ist. Und gerade Thorsten hat ja auch davon berichtet aus der praktischen Arbeit. Da gibt es ja eben auch immer noch Fälle, dass Mädchen das immer noch verwehrt wird, dass sie Fußball spielen, weil eben es auch da die Vorurteile gibt, dass Mädchen auch vom Fußballsport wieder abgemeldet werden, weil mitbekommen wird, dass da die Trainerin vielleicht lesbisch ist und da die Eltern Angst haben, dass die Mädchen auch lesbisch werden. Solche Themen haben wir auch. Und was aber so die Coming-out-Geschichten angeht, glaube ich, gibt es ein ganz anderes Selbstbewusstsein heute bei den Frauen. Die haben sich das, glaube ich, alles ganz, also wirklich erkämpft. Ich denke, in den 90er Jahren, da kann man sich mit Tanja Wald-Ahrens noch auseinandersetzen, die auch eben von homophoben Bemerkungen berichtet, eben auch davon berichtet, dass bei TB das nicht gern gesehen wurde, dass die Mädchen oder die Frauen nach dem Training Hand in Hand gehen oder dass da irgendwie Liebesbeziehungen im Team gibt, etc. Und ich glaube, dass da heute auch eine gesunde Portion Wut im Bauch besteht und die Frauen halt heute sagen, das lassen wir uns nicht mehr nehmen und ja, und keine Lust mehr haben, sich zu verstecken. Ich glaube, das kommt auch heute noch mal ganz. Und international kann man natürlich auch sehen, so wenn man USA guckt, so das Nationalteam, Megan ist ein gutes Beispiel und da können sich die Männer, glaube ich, nur eine Portion von abschneiden.
Danke dir, Chris. Danke.
Ja, wenn ich mich einschalte, gibt es eine Frage bei YouTube. Der Henning fragt, was meint ihr, wäre es für einen Profifußballer jetzt ohne Zuschauer nicht einfacher, sich zu outen? Oder würde der Shitstorm oder die Diskriminierung dann einfach in die sozialen Medien verlagert werden? Vielleicht auch eine rhetorische Frage.
Amateurfußballer war die Frage, ja?
Nee, Profifußballer. Also das, weil jetzt wird ja ohne Zuschauer gespielt. Das heißt, du hast ein leeres Stadion und bist nicht den Rufen ausgesetzt. Und die Frage ja ist, ob ihr meint, dass es dann einfacher jetzt vielleicht gerade wäre, sich zu outen.
Ja, die Krise als Chance. Ja, mag einer von den Fußballaffinen sich dazu äußern? Was glaubst du, Sven? Wäre es jetzt einfacher?
Also man könnte meinen, dass es jetzt einfacher wäre, wenn man es darauf begrenzt, dass es im Stadion irgendwelche Anfeindungen gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht der mediale Hype, auch multimediale Hype nicht viel größer wäre als das, was im Stadion passiert. Auf der anderen Seite haben also gerade jetzt, wenn es um die männlichen Bundesliga-Profis oder Fußballprofis geht, haben die im Moment auch ganz andere Themen, die sie beschäftigen über ihr eigentliches Sein als Fußballspieler hinaus, da sie sich ja auch in der Pandemie bewegen und da sogar als eine ja quasi privilegierte Gruppe in der Pandemie bewegen und da mit allem extrem vorsichtig sind und extrem vorsichtig sein müssen, seien es Kontakte oder Ähnliches. Und ich weiß nicht wirklich, ob es das einfacher machen würde, daher für die Spieler jetzt ihr Coming-out zu machen. Es mag sein, dass man eben damit umgeht, dass man im Stadion, wobei, wer sagt denn, dass es die Zuschauer sind? Vielleicht sind es ja auch eher die Gegenspieler, die homophobe Sprüche ablassen. Und das sagen,
welche Rolle spielt denn tatsächlich das Stadion?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass die meisten Kurven bei uns in Zentraleuropa aufgeklärt genug sind, um da solche ja, Ausschreitungen oder Ausschweifungen nicht zuzulassen.
Oder zu sanktionieren, wenn es dann zu welchen kommt.
Oder so.
Carlo, Felicitas, habt ihr noch Fragen? Oder?
Nee, also ich habe bei mir hier keine mehr. Ich habe nur noch eine Anmerkung von Simon im Chat, der gesagt hat, dass Facebook ja gerade voll von bunten Fußballstadien ist und dass eben auch die Wichtigkeit oder dass auch die Vereine eben diese Wichtigkeit des heutigen Tages mitteilen. Und das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort aus unserem Zoom-Chat. Carlo, hast du noch eine Frage?
Nee, bei mir ist auch nichts mehr. Wenn jetzt noch jemand eine Frage hat, dann für sich beeilen oder sie. Genau. Dann würden wir, glaube ich, zum Ende kommen. Das ist immer, fällt einem immer schwer, ne? Aber erstmal noch danke an dich, Frauke, für die Moderation.
Ja, ich kann danken. Dann klinke ich mich aus und bedanke mich für die wirklich konstruktive Runde und für die sehr offenen Antworten, die wir von unseren vier Teilnehmenden da bekommen haben auf dem virtuellen Podium. Dankeschön.
Ja, kam gerade auch noch mal im Chat. Vielen Dank für die Gesprächsrunde von Alex und tolle Runde von Simon, auch noch mal von Uwe, danke. Wir fanden es auch toll. Ich glaube, die erste Frage war der Icebreaker und dann kamen danach echt noch viele Fragen. Das ist immer schön, wenn es hier so ein bisschen, wenn sich die ZuschauerInnen beteiligen. Ich hätte noch einen Veranstaltungshinweis. Felicitas, möchtest du vorher noch was sagen?
Ich wollte mich auch bei unseren Gästen bedanken und bei Nina und Melanie. Vielen Dank bei unseren beiden Gebärdendolmetscherinnen. Danke auch an unsere Kooperationspartner heute, QFF und den LSVD, genau so rum. Und sonst gebe ich gerne an dich weiter.
Okay, wir haben im Februar, jetzt möchte dann noch was sagen.
Ja, ganz kurz. Ich habe gerade die Frage gesehen, ob das auch dokumentiert wird. Ganz kurzer Hinweis vor einem wichtigen Veranstaltungshinweis. Ihr könnt das auf YouTube nachgucken, das Video. Also in unserem YouTube-Kanal einfach dann die Tage nochmal reingehen und dann könnt ihr das nachgucken.
Genau. Und auf YouTube gibt es das auch mit einem automatisch erstellten Untertitel. Der ist nicht immer ganz korrekt, aber dort dann mit Untertitel auch nochmal. Und das lassen wir dann auch dort online. Ich würde jetzt gerne mit dem Veranstaltungshinweis nochmal abschließen. Dann muss ich einmal nochmal meinen Bildschirm freigeben. Und zwar gibt es morgen Abend einen Termin, um 19.30 Uhr. Es gibt ein internationales Kollektiv, was sich jetzt gerade gründet und gründen möchte, auch auf Initiative der FSE, Football Supporters Europe. Und dort auch Fantastic Females und Frauen im Fußball, Finn, die sich morgen dort zum ersten Mal austauschen und alle weiblichen Fußballaktivistinnen dort einladen. Es sind aber auch, es ist auch offen für alle nicht-binären und Transgender-Personen. Und wenn ihr dort Teil eines internationalen Netzwerks sein möchtet, dann könnt ihr eine E-Mail an fplus@fanseurope.org senden. Ihr könnt aber auch, wenn das jetzt zu schnell ging, uns auch gerne nochmal eine Nachricht schreiben. Und ihr findet das auch bei Facebook, zum Beispiel bei den Fantastic Females.
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind immer auf der Suche nach Mitstreiterinnen. Wenn ihr Lust habt, Beiträge zu erstellen, Bücher, Filme oder Musik für uns zu besprechen, unser Redaktions-, Technik- oder Musikteam zu verstärken, unsere Webseite, Social-Media-Auftritte oder Podcasts zu unterstützen oder eine ganz neue Idee habt, meldet euch gerne bei uns. Entweder über facebook.com/radiosub, per E-Mail an info@radiosub.de oder telefonisch unter 069 956 78004. Alles auch nochmal nachzulesen auf unserer Homepage unter www.radiosub.de.